Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind schon bei Folge 7. Es ist so krass, wie schnell die Zeit vergeht, aber da hat die Darts-WM natürlich einen entscheidenden Anteil daran. Denn es passieren so viele Geschichten, es ist Wahnsinn. Ich habe schon wieder so viele Themen und teilweise auch große Themen und wir sind ja gerade mal bei der Hälfte der zweiten Runde, dass ich gar nicht alle Themen in diese Podcast-Folge reinkriege. Deswegen verzeiht mir, ihr habt mir wieder super Sachen geschickt. Viele Dinge, die decken sich mit dem, was ich auch gesehen habe. Ich finde es aber dann immer super interessant, eure Meinung dazu zu hören. Und die dann entsprechend einzuordnen, auch mit dem, was ich kenne, um euch auch entsprechend so ein bisschen Feedback zu geben, damit ihr auch ein bisschen was für euch mitnehmen könnt, wo ihr vielleicht Potenzial drin seht. Weil das Coole ist ja, wenn wir einen Fehler in Anführungszeichen bei jemand anderen sehen, haben wir schon mal das Potenzial, dass wir ihn vielleicht selber gar nicht machen. Und das ist im Endeffekt einfach eine Abkürzung. Deswegen sage ich auch, Mentaltraining ist eine Abkürzung. Und deswegen sollte das jeder machen. Aber wie gesagt, so viele Themen, ich kann mich gar nicht auf alles stürzen. Deswegen verzeiht, wenn ich nicht da alles irgendwie mit einbeziehe, was ihr mir geschickt habt. Ich werde auch nicht auf die einzelnen Spiele alle eingehen, weil das machen alle anderen Podcasts und das machen die hervorragend. Und hier soll es wirklich um mentale Momente gehen, die ich versuche einzuordnen. Und da gab es wieder ein paar. Denn auch hier, muss ich sagen, wieder gab es einen Moment, wo ich Darts geguckt habe und mir gedacht habe, ja, genau deswegen mache ich den Podcast. Denn ich glaube, es war Robbie Marjanovic, der völlig zu Recht gesagt hat, ich glaube, da ging es um Cameron Menzies, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, dass Darts super Kopfsache ist und sich vielleicht 80% sowas im Kopf abspielen und so weiter. Und Darts ist einfach so mental, bumm, und auf einmal hat es geendet. Und ich denke mir, warum geht's hier nicht weiter? Weil dass ihr wisst alle, dass Darts mental ist, das zu 80% im Kopf entschieden wird. Und da gibt es keine Lösungsansätze für euch da draußen. Und deswegen bin ich hier. Ich will euch hier die mentalen Lösungsansätze bieten und nicht einfach nur eine Ergebniswiedergabe geben, sondern wir rücken die Dinge ins mental richtige Licht. Und womit fangen wir an? Natürlich mit dem mentalen Moment der Woche und da habe ich mir einen rausgepickt. Es gab auch hier wieder viele, aber für mich einer, weil daraus auch was resultiert ist und zwar war das die 170 der Big Fish zum Match von Nathan Aspinall. Unglaublich, das höchste Finish zum Matchgewinn auszupacken, ist, finde ich, ein Statement und eine Kampfansage auch an alle da draußen, ja, dass er das jederzeit rausnehmen kann. Allgemein gesagt muss man auch sagen, wie häufig schon die 170 gefallen ist, ist ja krank. Und ich glaube, letztes Jahr gab es den insgesamt nur 5 Mal im gesamten Turnier. Und wir sind jetzt bei 7, 8. Da sieht man auch mal, wo die Entwicklung von Darts hingeht. Aber zurück zu Aspinall. Er packt das höchste Finish zum Matchgewinn aus. Das zeigt seine Confidence und auch, dass er sagt, Ich kann das. Zu jedem Zeitpunkt und ich beende das Match hier. Nicht irgendwie später mit einem einfacheren Finish, sondern nein, das ist das höchste Finish. Es ist ein Finish, also nehme ich es raus. Super geiler Moment. Und daraus ist ja aber auch noch ein Interview resultiert von ihm. Kam noch raus, er hat ein Statement rausgehauen, was ich super interessant fand. Nämlich, er hat über Mentaltraining gesprochen, dass er diese mentale Arbeit als unglaublich wichtig erachtet und als unglaublich wichtig sieht. Und das finde ich so spannend, dass jemand, der so mitten in dieser Szene drin ist, der Vollprofi ist, auch einfach mal darüber redet. Und man sieht auch, dass das mentale Thema irgendwie immer mehr in den Fokus rückt. Und das finde ich einfach gut. Denn er hat gesagt, ohne die mentale Arbeit würde es bei ihm gar nicht gehen. Er wüsste ganz genau, wenn er sich nicht, ich glaube zweimal in der Woche war es, mit einem Mentaltrainer, nee, nicht Mentaltrainer, bei ihm ist ein Sportpsychologe, unterhalten würde, dann würde seine Datitis wiederkommen. Und er will einfach darauf aufmerksam machen, dass das so dazugehört und dass man das bei anderen auch wieder sieht, dass da manchmal Themen aufkommen und er sich gar nicht vorstellen könnte, ohne diese Hilfe zu spielen. Und das ist etwas, wo ich sage, danke Nathan Aspinall, dass du das öffentlich machst und darüber sprichst. Und das finde ich einfach gut. Von daher, Nathan Aspinall allgemein ist in diesem Fall mein mentaler Moment der Woche, einfach weil er darüber spricht. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, ich lasse noch ein bisschen offen, worum es geht, aber vielleicht habt ihr am Folgentitel schon eine Ahnung, gab es ja noch viele, viele andere Sachen und wir steigen ein bei Nico Springer. Nico Springer verliert leider seine erste Runde, sein Auftaktmatch gegen Joe Comito. Und ganz ehrlich, hast du es kommen sehen? Ich habe es auch nicht kommen sehen. Und man muss sich dann fragen, was ist da passiert? Und wir haben ja alle eigentlich wahrscheinlich gedacht, okay, Nico Springer hat wahrscheinlich das einfachste Los. Auch aufgrund seines Jahres, was er gespielt hat. Er hat natürlich super Leistungen abgerufen und hat sich natürlich in eine gewisse Stellung gebracht, dass wir auch denken, er schafft das locker. Ja, also das ist schon auch ein verdienter Lohn der Arbeit. Jetzt verliert er sein Auftaktmatch und geht eigentlich als hoher Favorit in die Partie. Aber jetzt müssen wir uns doch mal überlegen. Nico Springer spielt seine erste Profisaison. Nico Springer ist das erste Mal bei der WM dabei. Wir haben schon alle darüber geredet, vor allem in der letzten Folge, als es um Cameron Menzies geht, was für ein Druck in der ersten Runde herrscht, weil keiner will in der ersten Runde gleich verlieren. Und dann ist der junge Nico Springer, der zum ersten Mal dabei ist, der Debütant ist, Favorit. Wir heben ihn alle auf den Favoritenstatus. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Und das ist aber etwas, was ganz, ganz oft, vor allem in Deutschland, passiert. Und da reden auch ganz, ganz viele deutsche Sportler drüber, dass die Erwartungen so hoch sind und du bist der Held, wenn du gewinnst, aber du bist der Depp, wenn du verlierst. Und dazwischen gibt's irgendwie nichts. Und wenn wir jetzt mal einen ganz großen Bogen schlagen zu Mario Götze. Mario Götze können wir uns, glaube ich, alle dran erinnern. Kommt als 17-Jähriger oder so, glaube ich, das erste Mal bei Borussia Dortmund aufs Feld. Spielt grandios und alle sprechen von Jahrhunderttalent. Dann schießt er Deutschland zu Weltmeister. Und alle, jawohl, er hat es endlich bestätigt und so weiter. Und dann? Er ist ein großer Spieler, aber er hat wahrscheinlich diese Erwartungen nicht erfüllt. Aber warum? Weil die Messlatte so hoch liegt. Und wir sind noch nicht so weit bei Nico Springer. Aber Martin Schindler hat es auch gesagt, lass den Jungen doch erstmal spielen. Lass den doch erstmal ankommen. Und dann kommt bei einem Debütanten, ein Tag, glaube ich, vor seinem Spiel, kommen da Interviews raus, wo Luke Humphries, Luke Littler, MVG, alles Weltmeister, sagen, Nico Springer ist der beste Deutsche. Nico Springer ist quasi besser als Martin Schindler und dem gehört die Zukunft, unglaubliches Scoring und so weiter. Es ist unglaublich schwer als Spieler, das nicht mitzukriegen. Ich kenne Nico da jetzt nicht, ich habe mit ihm keinen Kontakt und so weiter, deswegen kann ich das natürlich nicht beurteilen. Aber das ist das, was ich von außen sehe. Da entsteht natürlich Druck und auch eine gewisse Erwartungshaltung und die Gefahr besteht vielleicht auch, dass man selber irgendwann denkt, ja klar, die erste Runde gewinne ich locker. Und dann kommt da ein Joe Comito um die Ecke, der halt einfach abgezockt spielt. Nico Springer spielt nicht sein bestes Spiel, aber dann hast du einen, der spielt halt abgezockt und ist vielleicht den Ticken ruhiger, zumindest nach außen. Und auf einmal kannst du so ein Ding verlieren. Und jetzt dürfen wir nicht den Fehler sagen und Fehler machen und sagen, Nico Springer hat versagt oder irgendwie sowas, sondern vielleicht haben wir alle einen gewissen Anteil daran, dass jemand wie Nico Springer diese erste Runde verliert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, den wir alle erkennen müssen, dass wir nicht von außen schon zu viel Druck aufladen. Denn Nico wird sich mit Sicherheit selbst genug Druck machen, die erste Runde zu gewinnen und so weiter. Aber der muss eigentlich eher vertrauen auf das, was er kann. Und zu wissen, dieses Selbstvertrauen zu haben, ja, ich weiß, was ich kann und dass ich das auf jeden Fall abrufen kann und dann reicht das im Normalfall. Und dann hast du aber trotzdem den Respekt vorm Gegner und denkst nicht, das wird ein Selbstläufer. Und vielleicht sollten wir junge Spieler einfach mal spielen lassen. Und ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich kann nur aus mentaler Sicht sagen, was ich aus Gesprächen mit vielen, vielen anderen Sportlern eben kenne. Vielleicht ist er in diesem Spiel einfach mit dem Druck, gewinnen zu müssen, das war zumindest der Eindruck, nicht klargekommen. Oder er hat das zu sehr an sich rangelassen, dass alle gesagt haben, ja, erste Runde gewinnst du. Bist der haushoher Favorit, mach dir keine Sorgen. Ich weiß ja nicht, wie mit ihm geredet wurde, aber wenn man diese Interviews allein hört, entsteht ja der Eindruck. Und am Ende muss er selber beurteilen und die Schlüsse aus der ersten Runde ziehen, nach der Enttäuschung. Habe ich das vielleicht zu sehr an mich rangelassen? Muss ich mich mehr abschotten, um das von außen nicht mitzubekommen? Muss ich anders daran gehen? Das sind Dinge, das muss er machen. Aber das hoffe ich und da glaube ich aber auch, das wird er machen und er wird aus dieser Situation auf jeden Fall lernen. Und man sieht aber auch daran, keine Auslosung ist leicht. Gerade die erste Runde ist so fies, weil da will jeder gewinnen. Das will grundsätzlich immer jeder, aber die erste Runde ist eben nochmal was, ist einfach nochmal was anderes. Fragt mal alle, und das kennt ihr, glaube ich, auch, wenn ihr Turnier spielt, habt K.O.-Phase und dann erste Runde K.O., ist immer was anderes, wie wenn du zumindest mal eine Runde in der K.O.-Phase gewonnen hast. Was man aber positiv hervorheben muss, was Nico gemacht hat, fand ich, war, er hat unglaublich viel versucht. Er hat irgendwann gemerkt, ey, ich komme nicht rein in mein Spiel, ich finde meinen Rhythmus nicht und so weiter. Man kann ihm aber nicht vorwerfen, dass er nichts probiert hat. Er hat es mit mehr Emotionen probiert, er hat es mit Ruhe probiert, er hat meines Erachtens den Rhythmus versucht, mal zu verändern, mal ein bisschen anders an die Dinge ranzugehen. Und dann kannst du am Ende aber von der Bühne gehen, glaube ich, und einfach sagen, okay, ich habe alles versucht und heute hat es halt einfach nicht geklappt. Denn es gibt auch einfach mal die Momente, wo es halt einfach nicht zusammengeht. Da kannst du noch so mental vorbereitet sein, manchmal will es halt nicht klappen. Entscheidend ist, und das ist vielleicht schon der erste Takeaway für dich, du solltest niemals vom Board gehen und das Gefühl haben, scheiße, ich will nochmal spielen. Weil ich habe eigentlich gar nicht alles gegeben, ich habe gar nicht alles probiert. Und das ist nämlich ein Scheißgefühl, kann ich euch sagen. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Aber wenn du alles probiert hast, dann ist es immer noch traurig und bitter, wenn man so ein Spiel verliert, aber dann weiß man zumindest, okay, das hat halt heute nicht sollen sein oder der Gegner war in dem Moment einfach besser. Machen wir einen Haken drunter, ist schade, aber am Ende auch nicht zu ändern und ich glaube, wir werden von Nico noch ganz, ganz viel, an Nico noch ganz, ganz viel Freude haben. Leiten wir über zu einem anderen Deutschen, der es ergebnistechnisch besser gemacht hat, der weitergekommen ist, der bereits in Runde 3 steht. Und das in einem richtigen Thriller. Ricardo Pietrzyk hat einen unglaublichen Thriller gewonnen gegen Dave Chisnall. Gegen eine, ja, kann man glaube ich sagen, spielende, lebende Legende. Und dazu Engländer in London. Das ist schon eine besondere Herausforderung. Macht das unglaublich gut am Anfang. Führt 2-0 in Sätze. Man könnte meinen, ey, den habe ich im Sack. Vielleicht geht sowas auch durch den Kopf, das weiß ich nicht, glaube ich bei Ricardo aber eigentlich nicht, weil der spielt einfach, glaube ich, Leg für Leg, Spiel für Spiel. Und auf einmal wird Dave Chisnall aber ein bisschen besser, weil was man schon auch sehen muss, und da müsst ihr auch aufpassen, dass man das einordnet. Ja, er führt 2-0, aber ich glaube, Dave Chisnall hat Mitte zweiten Satz 12 Darts auf Doppel schon vorbeigedonnert. Das heißt, es kann auch ganz anders stehen. Der muss nur einen Dart verändern, nämlich den letzten auf Doppel und auf einmal haben wir eine ganz andere Kiste. Und wenn ihr das schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, dass ihr nicht einfach nur seht, geil, ich führe, ist ja heute ein Selbstläufer, sondern dass ihr auch wisst, warum führe ich denn? Und habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Glück gehabt, dann bleibt man selber auch ein bisschen mehr auf Spannung. Und woran es auch immer gelegen hat, auf jeden Fall, Dave Chisnall kam besser rein. Er holt auf und auf einmal steht es 2-2 in Sätzen. Was ich dabei bemerkenswert fand, und deswegen erwähne ich dieses Spiel, Ricardo hat das nicht so sehr an sich rangelassen. Zumindest hat er es nicht gezeigt. Ja, er hat es geschafft, nicht unruhig zu werden. Auch als Dave Chisnell besser wurde und ihn sogar mit einem 113er Finish dann breakt. Im fünften Satz war das, glaube ich. Bleibt er äußerlich relativ ruhig, spielt das entsprechend weiter, hat dann natürlich das entsprechende Glück, dass Dave Chisnell diesen einen Matchstart daneben wirft und eben dieses 143er Finish zum Match nicht auspackt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann, und das ist eben auch eine Qualität, und da arbeitet Ricardo sehr gut mit der Zeit, dass er weiß, wann muss ich mir ein bisschen Zeit lassen, auch schon mal vor so einer Aufnahme, damit ich nicht in so einer, ich muss jetzt, Erwartung rangehe, der nimmt die Dinger dann einfach raus. Ja, also Dave Chisnell verpasst den einen auf Matchstart und dann nimmt Ricardo aber die Dinger einfach raus. Und die feiert er auch ganz bewusst. Na, also da sieht man dann auch seine Emotionen, die er auspackt, und auch ein ganz wichtiger Moment, als er Dave Chisnell breakt zum 3-2 im entscheidenden Satz. Da geht die Faust zu seinem Anhang, zu seiner Freundin, aber da pusht er sich nicht laut. Da brüllt er nicht, da ruft er nicht, weil du musst dafür sorgen, dass ein bisschen Druck im Kessel bleibt. Ja, ich vergleiche das wie ein Dampfkessel. In euch sind Emotionen. Der Dampfkessel, der geht auf. Ihr lasst natürlich ein bisschen Druck raus, damit ihr nicht explodiert. Aber wenn ihr alles rauslasst, bevor das Match zu Ende ist, ist ja nichts mehr im Tank. Und deswegen ist da ganz wichtig, wie weit ich dieses Ventil öffne. Und da war es gut. Er dreht sich nur zum Anhang, er gibt die Faust und dann macht er aber weiter, weil er weiß, ey, es ist nur 3-2 und wir haben die Tour-Clear-Leg-Regel und ich muss noch eins gewinnen. Also genau richtig emotional geregelt, und als er den Matchstart zum 4-2 reinhaut, dann lässt er alles raus und haut den Druck am Ende raus, und das finde ich super. Wir müssen dabei eine Szene uns auch nochmal angucken, und zwar die Matchstart-Szene von Dave Chisnell, die mir aufgefallen ist. Und zwar, Dave Chisnell wirft die 143 und versucht die 143, die ersten beiden sitzen perfekt im Triple, und dann setzt er ab und macht eine Pause vorm Doppel und den versiebt er. Jetzt dürfen wir aber nicht den Fehler machen und sagen, ey, da darfst du nicht die Pause machen. Warum machst du da die Pause? Dadurch machst du vielleicht den Moment des einen Matchstarts nur groß. Hinterher sind wir immer schlauer, ja, und ich mag es nicht zu sagen, so, ja, weil das jetzt so, weil er da die Pause gemacht hat und es daneben ging, war es falsch, er hätte im Rhythmus bleiben müssen. Das wäre die falsche Betrachtung. Am Ende muss Dave Chisnell sich überlegen, wie habe ich mich in der Situation gefühlt. Und das ist das, was ihr bei euch hinterfragen müsst. Weil das ist etwas, das kann man kaum trainieren. Da musst du die Achtsamkeit haben, wie fühle ich mich wann. Das heißt, in der Situation, wenn er gefühlt hat, ich kriege ein Zitterhändchen oder ich merke, der Puls wird stärker, als der zweite Dart im Triple gesessen hat, dann war die Pause genau richtig. Du hast ja nie eine Garantie, dass du, wenn du das machst, geht der Dart rein. Die Garantie hast du ja nicht. Aber du musst das machen, was du das Gefühl hast, dir jetzt am besten tut. Und manchmal ist es so, dass ich den Moment dadurch aber zu groß mache. Und dann wäre es besser, im Rhythmus zu bleiben. Und das muss man halt rausfinden. Und das macht man auch einmal, zweimal, dreimal falsch, bis man dann endlich weiß, wann setze ich ab und wann bleibe ich im Rhythmus. Da haben wir damals beim Super League-Sieg in der, was war das, zweite Folge über Arno Merk auch schon gesprochen. Und deswegen hier nicht einfach pauschal sagen, es war ein Fehler, da abzusetzen, sondern da müsst ihr selber in euch reinspüren, da können wir Dave Chisnell so gar nicht beurteilen. Ja, das wollte ich noch als kleine Randnotiz geben. Zwei Dinge habe ich noch, bevor ich zu meinem Hauptthema komme. Und zwar einen ganz kurzen. Ich weiß nicht, ob es eine neue Rubrik wird, aber ich nenne es mal den Fail der Woche. Und der kommt von Fallon Sherrock tatsächlich. Und zwar nicht, dass sie verliert. Man kann keinen Vorwurf machen, dass er die Leistung da auf der Bühne nicht abrufen kann und unter den Möglichkeiten geblieben ist und so weiter. Aber ich denke, ihr kennt das alle. Sie war mit Cameron Menzies zusammen. Ich weiß nicht, ob die auch verheiratet waren, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren die ein Paar. Und jetzt wissen wir alle, wie Cameron Menzies seine erste Runde verloren hat, dass er da auf die Pyrotechnik gelangt hat, dass er gegen den Tisch geboxt hat und dass das alles nicht gut war, haben wir alles schon durchgekaut und so weiter. Vielleicht habt ihr es gesehen, als Fallon Sherrock verloren hat, geht sie danach zum Tisch und rüttelt so am Tisch, als würde sie den jetzt quasi auch zerlegen. Also es war, glaube ich, so ein kleiner Hinweis an Cameron Menzies, wo sie sich kurz über ihn lustig macht. Und da muss ich sagen, er ist vollkommen unangebracht. Cameron Menzies hat einen Fehler gemacht. Cameron Menzies sollte so nicht reagieren. Haben wir alle schon durchgekaut. Wir wissen aber auch, dass es in Cameron Menzies anders aussieht. Na, und das sollte sie eigentlich am besten wissen, wie es in Cameron Menzies aussieht. Dass der zumindest, wie es er sagt und wie es rüberkommt, irgendwie schon mentale Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme hat. Und muss ich da noch einen Seitenhieb hinten rausgeben, weil ich gerade mit meiner eigenen Niederlage nicht klarkomme und die vielleicht mit Humor und Witz überspielen muss. Ich glaube, da in so einer Situation brauche ich keinen Seitenhieb gegen wen auch immer es ist. Und das, finde ich, kann man sich sparen lassen. Also fand ich persönlich ein bisschen daneben. Ich gucke sie eigentlich super gerne, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, Fallon, das ist unnötig, bei jemandem nachzutreten, der eh schon am Boden liegt. Am Boden liegt. Ich wusste gar nicht, was ich zum Thema der Woche machen soll. Und ich habe auch schon ein Reel dazu gemacht. Und zwar war kurzzeitig, habe ich überlegt, wird das Wochenthema Dom Taylor. Aber aus zweierlei Gründen habe ich mir gedacht, nein. Erstens, ich will das Thema gar nicht so groß machen, weil ich will jemanden, der einen offensichtlichen Fehler gemacht hat, auch nicht die große Bühne geben. Außerdem hat jeder schon irgendwie was dazu gesagt, ich ja unter anderem auch, dass ich das jetzt nicht zum Hauptthema des Podcasts machen will. Und was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Und habe ich den Faden verloren? Ist egal. Auf jeden Fall wollte ich Dom Taylor nicht zum Hauptthema machen. Ach ja, weil die vor zwei Wochen habe ich ja schon eine Doping-Folge gemacht. Da ging es zwar mehr um Alkohol, aber das heißt, Thema Doping, da haben wir schon drüber geredet. Deswegen, das muss nicht schon wieder Hauptthema sein. Nichtsdestotrotz möchte ich das nochmal versuchen, aus meiner Sicht ein bisschen einzuordnen. Weil ich habe ja auch gleich, vielleicht habt ihr es gesehen, auf Instagram ein Reel gemacht, wo ich gesagt habe, also das ist einfach dumm, weil es das zweite Mal passiert ist. Das erste Mal Doping halte ich persönlich schon immer für dumm. Ich finde, da muss man von Anfang an so klar sein oder gut beraten sein, dass ich weiß, was darf ich zu mir nehmen, was bleibt länger im Körper, damit ich hier nicht überführt werden kann. Das solltest du schon beim ersten Mal vermeiden. Und da verstehe ich diese, egal welchen Profisport, egal welche Sportart, verstehe ich da nicht, wenn da Doping passiert und alle sagen immer, ich kann nichts dafür und hier und da und da. Und da muss ich sagen, also da fehlt mir tatsächlich ein bisschen das Verständnis, weil und Profi steckt das Wort professionell und das gehört für mich professionell dazu. Dass ich weiß, was darf ich zu mir nehmen und das darf ich eben nicht zu mir nehmen und so weiter. Jetzt passiert es ihm ein zweites Mal. Ja, und jetzt haben wir aber danach ein Statement davon gehört. Ich habe das hier nebenbei mal ein bisschen auf. Ich will da jetzt gar nicht alles von vorlesen, aber vielleicht habt ihr es auch gesehen. Falls nicht, schaut doch mal bei Darts Universe, bei Max vorbei. Der hat das ganze Statement auf Deutsch hochgeladen und da könnt ihr euch das mal anschauen. Und das ist schon sehr, sehr emotional, muss man sagen. Sehr emotional, sehr persönlich. Es geht um Familienmitglieder, die verstorben sind und dass er da wirklich keine einfache Zeit hatte im privaten Leben und vielleicht auch hat. Und das ist alles tragisch. Und ich will das auch gar nicht runterspielen, weil ich ja vor allem weiß in meiner Arbeit, wie genau solche Themen dein Dartspiel negativ beeinflussen. Ja, weil ihr müsst immer verstehen, euer ganzes System, euer ganzer Kopf funktioniert wie eine Hand. Und stellt euch vor, jeder Finger an eurer Hand steht für einen anderen Lebensbereich. Das eine ist Sport, das andere ist Privatleben, das andere ist der Job, bei dem gehört es zusammen. Dann ist es der Wohlstand und habe ich genug Geld in der Tasche und so weiter. Dann stell dir vor, du haust auf einen Finger mit einem Hammer drauf. Dann sagst du auch nicht, ah cool, ich habe ja noch vier Finger. Sondern die ganze Hand tut weh. Und natürlich, wenn dieser private Bereich super verletzt wurde, gerade durch Schicksalsschläge, hat das einen riesen Impact auf auch dein Dartspiel und andere Lebensbereiche. Ich mag sowas aber nicht, wenn das jetzt als Begründung, Erklärung, Entschuldigung, ich weiß gar nicht genau, was es ist, für dieses Doping-Thema genommen wird. Weil er hat zum zweiten Mal gedopt. Er hat sich zum zweiten Mal einen Vorteil verschafft. Und da ist für mich auch egal, ob bewusst oder unbewusst. Es gibt den schönen Satz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn ich kiffe und das bleibt einfach 3 oder 4 Tage nachweisbar und ich habe am dritten Tag ein WM-Spiel und ich weiß nicht, ob es Cannabis war oder so, weiß ich nicht, aber jetzt nur als Beispiel. Und das hat dann in dem Fall keinen Leistungsvorteil mehr, aber es ist halt im Körper noch nachweisbar, dann muss ich das wissen. Und wenn ich es nicht weiß, muss ich die Verantwortung tragen. Und von dieser Schuld spricht mich leider dann auch meine sehr, sehr negativen Lebensumstände nicht frei. Ich habe auch in dem Statement, und Sarah Milkowski hat es auch so gut geschrieben, fand ich, keine wirkliche Entschuldigung gehört. Mir fehlt das Learning aus der Situation. Du kannst ja nach dem ersten Mal von mir aus das Learning haben. Dann muss man auch sagen, okay, Doping gehört nicht dazu, du hast eine Strafe bekommen, hast eine schwere Kindheit, Jugend oder gerade aktuell schweres Privatleben und dann ist das irgendwann vergessen und verziehen. Aber ein zweites Mal und jetzt spreche ich offen über die privaten Dinge. Ach, ich tue mir echt schwer, weil ich möchte es nicht runterspielen. Ja? Ich möchte gar nicht damit sagen, dass man das nicht mit einbeziehen darf. Aber ich glaube, dass ich das auch nicht für alles nehmen darf, weil ich durch Doping ja anderen Leuten schade. Wenn ich Dinge mache, die mir schaden und ich deswegen die Leistung nicht abrufen kann. Stichwort Cameron Menzies. Er geht gegen sich. Tut sich, verletzt sich da die Hand und so weiter. Alles nicht schön, alles keine schönen Szenen, aber er tut keinem weh. Dom Taylor nimmt jemand anderen die Chance, weiterzukommen, mehr Preisgeld zu erzielen, etc. Und jetzt danach klingt es fast wie eine Ausrede und nicht wie eine Entschuldigung. Und da fehlt mir dieses, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich sehe nicht oder ich kann nicht zu 100% sagen, dass Dom Taylor das nicht nochmal machen würde. Und deswegen, ja, entweder ich gehe von Anfang an offen mit meiner mentalen Psyche um, dass das so ist, oder ich lasse es ganz ausgeklammert, damit es die Öffentlichkeit gar nicht erfährt. Aber die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, nachdem ich zum zweiten Mal den gleichen Fehler gemacht habe, finde ich persönlich schwierig. Und dabei möchte ich es einfach auch belassen mit diesem Thema und zum Thema der Woche kommen. Thema der Woche, weil ihr habt es mir die ganze Zeit geschickt, auch ohne, dass ich den Fragensticker offen hatte. Hast du das Spiel von Menzo Suljovic gegen Joe Cullen gesehen? Und ich muss sagen, nein, ich hatte es nicht gesehen. Aber ich habe direkt danach eingeschaltet und da war schon Thema, dass das Spiel davor so einen Aufreger gab und Robby Majanovic hat gesagt, bitte, bitte bleibt auf einer neutralen, sachlichen Ebene. Man kann die Dinge auf verschiedene Art und Weise sehen, aber nicht persönlich werden. Und da hat er absolut recht. Ja, bitte, bitte nicht persönlich werden. Was ist passiert? Menzo Suljovic ist ja bekannt dafür, einen sehr langsamen Spielstil zu haben. Er hat da seinen Tick mit dem Finger vorm Werfen. Ich weiß nicht, warum er es macht. Ich glaube, es hat auch was mit seiner Datitis, die er überwunden hat oder im Griff hat, sagen wir es mal so, zu tun, dass er das gewisse Rituale, Herangehensweisen halt braucht, damit er überhaupt so spielen kann, wie er spielt. Und er hat sich auch beim Jubeln sehr, sehr viel Zeit immer wieder gelassen. Und Joe Cullen hat sich danach aufgeregt gesagt, das war bewusste Beeinflussung, das macht Darts zum Witz. Und wenn das Darts ist, dann will ich kein Teil davon sein. So war, glaube ich, sein Spruch. Und er wirft Menzo Suljovic Betrug vor. Rollen wir das Ganze mal ein bisschen auf. Ich habe ja schon immer dafür gepredigt und schon immer gesagt, passt auf, das Zeitmanagement ist ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Darts. Ich habe keinen Einfluss auf den Gegner, wie jetzt in anderen Sportarten, wie Tennis, wie Fußball, wo ich die Platzierung des Balles, das Tempo des Balles irgendwie einen Einfluss auf den Gegner hat. Ich habe hier nur die zeitliche Komponente, mit der ich auf meinen Gegner einwirken kann, wenn ich das will. Und ich habe immer dafür plädiert, dass man das sich auch zum Vorteil nehmen kann. Und jetzt hat Menzo Suljovic das natürlich sehr ausgereizt. Und nicht nur diesen langsamen Wurfstil, sondern dann auch immer wieder nach Aufnahmen gejubelt, die Darts nicht rausgezogen und damit Joe Cullen den Spielfluss genommen. Und das ist, muss man ganz klar sagen, grenzwertig, weil das war schon sehr, sehr viel Zeit, die er da für sich in Anspruch genommen hat und einem schnellen Spieler wie Joe Cullen eben da seinen Spielstil aufgedrückt hat. Und Joe Cullen, muss man auch sagen, hat dann keinen Einfluss mehr darauf. Er kann das ja nicht verändern. Und da liegt aber auch die Kehrseite der Medaille. Joe Cullen kann diesen Reiz von außen, diesen Spielstil von Menzo Suljovic nicht verändern, nicht beeinflussen. Und dann musst du damit klarkommen. Das ist dann auch, das gehört auch zum Profigeschäft dazu, dass du damit klarkommen musst. Und da müssen wir auch mal so ein bisschen aufrollen, ab wann sich Joe Cullen aufregt. Joe Cullen muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er immer dann meckert, wenn es bei ihm nicht so läuft. Ich mag Joe Cullen, ich finde seinen Spielstil und ihn als Typen eigentlich cool und ich mag es auch, wenn jemand so ein bisschen edgy ist und Kanten hat und nicht alle gleich sind und alles heile, heile Welt, sondern dass man auch mal vielleicht einen Spruch und sowas gibt, das finde ich gut, das finde ich, ist Teil des Sports, gehört dazu. Aber es fällt schon auf, dass er sich gerne dann beschwert, wenn es bei ihm nicht läuft. Habe ich zumindest so den Eindruck. Und das war hier jetzt natürlich auch, weil er führt ja 1-0. Ersten Satz gewinnt er, alles ist gut. Und dann spielt er ein bisschen schlechter, trifft ein paar Doppel nicht. Und dann kommen natürlich die anderen Dinge, wie dass Menzo Suljovic langsam wirft, dass er sich für seine gelungenen Aufnahmen abfeiert und legt den Fokus nach außen und weg von sich, dass er an seinen Darts arbeiten muss. Weil zur Wahrheit gehört auch, Menzo Suljovic gewinnt, glaube ich, mit einem First Nine von 86 und einem Gesamtaverage von ungefähr 82, glaube ich. Und das ist, glaube ich, nicht mal B-Game von Joe Cullen. Da muss man sagen, ey, dass du dein A-Game nicht abrufen kannst gegen einen Spieler, der so einen Rhythmus hat, vollkommen verständlich. Aber dass du dein B-Game zumindest abrufst, wenn der Spieler nicht so spielt, wie du es magst, das musst du dir schon auf die eigene Fahne schreiben. Und wenn er da lockere 87, 88, 90 spielt, dann müssen wir hier über gar nichts reden. Dann war das auch ärgerlich und dann kann er danach auch sagen, ey, das war echt grenzwertig, wie du da mit der Situation so umgegangen bist, aber ich habe es sportlich geregelt. Und dann gewinnt er die Partie auch. Aber wenn du gegen einen 82er Average verlierst, dann kannst du dich auch nicht nur darauf beziehen, dass der Gegner Betrug gemacht hat und vielleicht ein bisschen an der Grenze der Legalität geschrammt hat. Und man muss ja auch mal überlegen, was ist denn unfair? Und da komme ich eher zu dem Punkt, den wir aus der Szene lernen sollten und vor allem den die PDC lernen sollte. Unfair und unsportlich bin ich in meinen Augen dann, wenn ich außerhalb des Regelwerks agiere und oder mich an der Grenze des Regelwerks befinde. Dann sage ich, okay, da muss man irgendwie eingreifen, da muss man was dagegen unternehmen. Aber das macht Menzo ja nicht. sondern wir haben laut Regelwerk, ich habe nochmal nachgelesen, gibt es, glaube ich, die Regelung, der Spieler hat pro Dart eine Minute Zeit, sprich, er kann sich 3 Minuten für eine Aufnahme nehmen. Und da muss ich einfach sagen, was ist denn das für ein Quatsch? 3 Minuten? Wer will denn das sehen? Da kommen wir ja zu dem anderen Aspekt. Darts wird professioneller, zieht immer mehr Zuschauer an. Und wer will denn das sehen, dass sich jemand so viel Zeit lässt? Und auch das Jubeln danach. Natürlich auch ein Price pusht sich mal auf. Und wenn Menzo das ab und zu mal macht, okay. Aber die eine Aufnahme war, glaube ich, da trifft er mit dem dritten Dart ein Triple. Also er checkt nicht mal das Leg, sondern ist mitten im Leg, geht vom Oki weg und zu seinem Anhang, Faust und so weiter. Und das ist, gehört meines Erachtens unterbunden. Und zwar von Anfang an. Nicht nur danach mit einer Ermahnung, sondern von Anfang an. Und da, finde ich, ist Potenzial für Darts, sich weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich das, was ich aus dieser Szene mitnehme. Denn jetzt gucken wir mal in meine Sportart, die ich seit Kindesbeinen an mache, Tennis. Tennis ist genauso aufgebaut mit diesen Intervallen. Wir haben immer wieder Pausen zwischen den Ballwechseln. Und da gab es genau, oder fast genau das Gleiche. Ein Novak Djokovic, der sich zwischen den Aufschlägen sehr, sehr viel Zeit nimmt. Ganz lange den Ball topst. Ein Rafael Nadal, der immer danach zum Handtuch geht, auch seine Rituale vollzieht. Beim Tennis gab es schon immer 25 Sekunden Zeit, dann muss der nächste Punkt beginnen. Und da hat man gerade bei den großen Namen oft nicht so genau hingesehen und dann waren das auf einmal 30, 35 Sekunden. Und da waren wir unsportlich, weil es war außerhalb des Regelwerks, aber der Schiedsrichter hat es nicht sanktioniert. Und dann haben die Schiedsrichter die ganz klare Anweisung bekommen, ab 26 Sekunden kriegt der Spieler eine Verwarnung. Und wenn er es das zweite Mal macht, kriegt er einen Punkt abgezogen. So, ganz klare Regelung, Novak Djokovic, Rafael Nadal haben sich beide angepasst. Fanden sie es gut? Nein. Haben sie sich angepasst? Ja. Waren sie immer noch die Größten ihres Sports? Ja. Das ist das, was Sportler tun. Das ist das, was Profisport ausmacht. Ich passe mich an. Und das ist aber auch die Verantwortung des Verbandes oder der Organisation. Darauf einzugehen und 3 Minuten pro Aufnahme ist in meinen Augen Quatsch. Keiner muss spielen wie Bully Boy, wie Ricky Evans, wie Joe Cullen. Aber sag doch, du hast für deine gesamte Aufnahme 1 Minute Zeit. Mach das doch nicht pro Dart abhängig. Für deine gesamte Aufnahme 1 Minute. Ungefähr. Und ab dann, wenn du das nicht einhältst, zählen deine geworfenen Darts nicht. Oder kriegst du eine Strafe von 50 Punkten oder irgendwie sowas. Damit ganz klar es geregelt ist. Und damit mache ich Darts nicht kaputt. Ganz im Gegenteil, damit entwickle ich es weiter. Und das andere sind die Pausenzeiten dazwischen. Das kannst du doch auch regeln. Innerhalb von so und so vielen Sekunden müssen die Darts rausgezogen sein. Im Tennis gab es die Szene, ein Tsitsipas ist auf Toilette gegangen. Und der kam erst nach 10 Minuten wieder. Und so sind zwischen 2 Ballwechseln 10 Minuten vergangen, obwohl beim Seitenwechsel eigentlich 60 bis 90 Sekunden nur erlaubt sind. Was hat die ATP gemacht? Die hat die Regelung angepasst, hat gesagt, wenn jemand aufs Klo geht, muss er innerhalb von 3 Minuten wieder da sein. Tsitsipas passt sich an, bumm, alles ist geregelt. Es geht doch so einfach. Und da muss man die PDC meines Erachtens einfach in die Pflicht nehmen und sagen, pass auf, da müssen wir eine zeitliche Regelung schaffen und wer die nicht einhält, kriegt irgendeine Sanktion, kriegt erst eine Verwarnung, passiert nichts, so wie es mit Kirk Bevins war. Wenn er sich ein zweites Mal nicht anpasst, dann das und das. Und dann haben wir trotzdem noch Emotionen, weil das wollen wir ja auch sehen. Wir wollen ja einen Menzo Suljovic sehen, wie er Emotionen zeigt. Aber es muss halt im Rahmen bleiben, dass der Spieler einigermaßen in seinem Rhythmus bleiben kann und die Verantwortung nicht komplett bei ihm alleine liegt. Weil am Ende, glaube ich, wollen wir so ein Spiel ja auch nicht sehen. Also ich persönlich, ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, weil mir macht Menzo Suljovic keinen Spaß zum Zuschauen. Ich kenne ihn nicht, ich habe nichts persönlich gegen ihn, ganz im Gegenteil, der spielt mit Sicherheit super Darts, aber es macht mir keinen Spaß, ihn anzugucken, weil es so lange dauert. Und die PDC ist am Ende eine Firma und die will den Sport auch attraktiv halten. Und ich glaube, Menzo Suljovic passt sich an. Dann dreht er sich ein paar Mal weniger zu seinem Anhang oder dreht sich um, geht aber gleich nach vorne oder jubelt, nachdem er die Darts rausgezogen hat. Ist doch alles zu regeln. Ist doch alles machbar. Und wichtig ist aber auch, wir müssen ganz klar hervorheben, zum aktuellen Zeitpunkt hat Menzo Suljovic nichts falsch gemacht. Und das hat witzigerweise auch Luke Littler gesagt. Heute habe ich gelesen, Luke Littler hat gesagt, weil er spielt ja als nächstes gegen Menzo Suljovic, ich habe nichts gesehen, was er nicht machen darf. Das heißt, Luke Littler bereitet sich schon darauf vor. Der weiß, wie Menzo Suljovic spielt, bereitet sich darauf vor. Ich bin mir sicher, Luke Littler wird anders mit der Situation umgehen. Und das ist am Ende das, was Joe Cullen lernen muss. Sich beschweren, wenn ich verloren habe, ist halt auch ein bisschen wie eine Ausrede und die Verantwortung abschieben. Am Ende ist auch er Profi und auch er muss, solange es keine andere Regelung gibt, sich anpassen. Und wie Menzo richtigerweise in seiner Pressekonferenz gesagt hat, ich spiele so wie immer. Die Pausen zwischen den Aufnahmen, die waren ein bisschen größer. Aber ansonsten, dass er so langsam gespielt hat, das kennen wir von ihm. Aber sagt mir gerne mal, wie ihr das seht. Also schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr mir zustimmt. Sollte die PDC die Regeln anpassen und was wären vielleicht eure Vorstellungen? Vielleicht können wir eine Petition machen und alle unterschreiben und wir verändern gemeinsam den Dartsport zum Positiven, denn wir wollen doch, dass sich das alles weiterentwickelt. Und da müssen wir auch nicht sagen, dass wir was kaputt machen oder sonst irgendwas. Wie ich gesagt habe, in jeder Sportart gibt es immer mal wieder Veränderungen und die Profis, die wirkliche Profis sind, die passen sich halt dem Ganzen auch an. So, und das ist doch am Ende auch das, was wir sehen wollen. Kommen wir daraus aber zu eurem Takeaway. Und euer Takeaway ist diesmal genau diese zeitliche Komponente, dieses Zeitmanagement zu üben. Das heißt, manche Apps bieten das schon an, dass ihr eingeben könnt, wie viel Zeit vergehen soll, bis der Score von eurem Bot kommt und dann seid ihr erst wieder dran. Wenn ihr das nicht habt, dann legt euch mal eine Stoppuhr hin, macht nach eurem Dart einmal draufdrücken, Stopp machen und erst nach 30 Sekunden dürft ihr wieder werfen. So übt ihr mal, gegen langsame Gegner zu spielen. Macht das einfach mal. Das müsst ihr nicht die ganze Zeit durchziehen, aber spielt mal eine Runde 501 so, als hättet ihr einen super langsamen Gegner. Und 30 Sekunden ist ja, wie gesagt, noch wenig. Na? Also stellt das ruhig mal ein, probiert das mal aus und überlegt euch dann, okay, was fange ich denn jetzt mit meiner Zeit an? Weil das ist das Wichtige. Wenn du weißt, was du mit der Zeit anfängst, dann kannst du die Pause ja vielleicht auch für dich nutzen und sie arbeitet nicht gegen dich. Das wäre mein Trainingstipp an euch. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch frohe Weihnachten und nein, einen guten Rutsch noch nicht, weil wir werden uns davor, denke ich, nochmal hören, wenn es nächste Woche wieder heißt, herzlich willkommen zum Mental Darts Master, dem Podcast für mentale Stärke. Bis dahin, bleib ruhig, denn du willst genau da sein, wo du bist. Und das sind immer deine Darts.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting Kiss Talk Media. Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting Kiss Talk Media.